Be gone now, Arya.
Come with me. Run.
The first sword of Braavos does not run.
What do we say to the god of death?
Not today.
Go.
Kompott Nummer 285, Kauderwelsch. Hallo und herzlich willkommen zum 285. Kompott, den ich am heutigen besonders sommerlich sonnigen Freitag, dem 30. September 2011, aufgenommen habe, exklusiv im Park. Jetzt haben wir...
It is 11:01.
Was daran liegt, dass ich den eben exklusiv im Park aufgenommen habe. Aber ja, so, das Intro ist mir aus einer US-Fernsehsendung-Serie herausgefallen, hust. Ich weiß gar nicht, wie die da hinkamen. Aber ja, not today. Eben, not today. Und das, was so irgendwie wie komisches Geprügel klingt, ist übrigens ein Schwertkampf. Mit einem Holzschwert und einem bösen Metallschwert. Aua. So, was es aber ansonsten gibt, ist keine Prügeleien, sondern die übliche Dreiteilung. Zwei Teile Politik, ein Teil Tech-Meldungen inklusive Space. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist nicht nur Kauderwelsch, sondern vor allem Teil 3, die Technik-Ecke, in der sich ein paar Fanboy-Meldungen inklusive iPhone-Terminankündigung verstecken, Neues von der Mafia inklusive dem Kauderwelsch oder Problem, dann gibt es ein paar Space-Meldungen, die Neutrino-Geschichte hat auch nochmal ein paar Meldungen fallen lassen und mehr. 17 Grad sonniger. Jupp, müde Grüße. Eben war es noch cool. Die 17 Grad, die Windchillen 18, Comfort Level 17 und der Wind macht irgendwas zwischen 7 und 11 km/h aus Southeast. Kurz, es ist angenehm, könnte fast noch als Sommer durchgehen, bis auf das kalendarisch der Sommer schon vorbei ist. Und die Wettervorhersage auch schon sagt, dass es ab allerspätestens Dienstag wieder eklig werden soll. 15. Ja, so, dann gucken wir doch mal, was habe ich denn hier noch Schönes. Erstmal die Fanboy-Ecke, natürlich. Da war der In-App-Kauf letzten Freitag irgendwie kaputt. Und zwar kaputt im Sinne von, dass Apps die Receipts nicht verifizieren konnten. Wo nicht so richtig klar war, warum eigentlich und ob da schon jemand dran wäre. Irgendwann soll es wohl auch mal wieder funktioniert haben. Da ist mir dann nur keine Meldung begegnet, die ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass jetzt die App-Käufe auch wieder voll funktionieren. Aber der Witz war wohl der, dass die Apps tatsächlich immer noch die Zugangsdaten abgefragt haben für den Account, aber dann irgendwie nicht verifizieren konnten, dass sie tatsächlich die Bezahlung auch voll bestätigt bekommen haben. Irgendwie so. Ich würde nicht behaupten, dass ich auch nur ansatzweise verstanden hätte, was da wie, wo genau, warum kaputt war. Irgendwo hieß es dann auch, ja, Apple wäre wohl gerade dabei, gefälschte Receipts aus dem System rauszuwerfen. Fragt mich nicht, keine Ahnung. Ist jedenfalls letzten Freitag irgendwie gewesen. Dann gab es i5 Displups. Und zwar soll ein Defekt gefunden worden sein in iPhone 5 Display Panels, weswegen dann Boy Genius Report, bekannt und berühmt für besonders viele Falschmeldungen, behauptet hat, dass es wohl eher nicht gar so viele Stücke am Anfang geben könnte. Die spannende Frage, die sich dann auch Boy Genius Report gefallen lassen dürfte, ist angenommen, was sie ja alle zu dem Zeitpunkt auch immer noch geleugnet haben, angenommen, das iPhone 5 sieht aus wie ein iPhone 4. Wo ist denn da nur der grundsätzliche Unterschied im Display? Na, also iPhone 4 Displays werden für Apple jetzt schon seit fast anderthalb Jahren produziert. Na, seit Juni letztes Jahr. Nämlich Größenordnung, also mindestens seit der Woche, wo ich im Krankenhaus war. Da weiß ich es von. Und Yeah, the defect you described involves a bubble that appears between the panel and the lamination layer only after the displays are sent out for assembly. Huch. Eine offizielle Reaktion gab es natürlich nicht, weil die beteiligten Teileanbieter sich natürlich nicht äußern dürfen. Und von Apple kriegt man ja sowieso keine Antwort, was sowas angeht. Ne? Ist ja auch völlig logisch, weil da ist noch nicht mal mehr ein Produkt angekündigt. Zu behaupten, ja, das noch nicht angekündigte Produkt hätte schon irgendwelche Probleme bei irgendwelchen Bestandteilen, ja. Ne? Das könnte am Ende auch so enden wie die angeblichen Verfärbungen. Beziehungsweise angeblich waren die ja nicht. Es gab ja Verfärbungen bei iPhone 4 Displays, die daran lagen, dass irgendwie irgendein Stoff, wenn er noch relativ frisch ist, halt noch eine Verfärbung hat. Das dünstet dann aber irgendwie im Laufe der nächsten Tage aus und dann war von der Verfärbung nichts mehr zu sehen. Und siehe da, da gibt es aber ein ganz schlimmes Farbproblem, hat sich dann in Wohlgefallen aufgelöst. Ja, aber hey. So, dann soll es angeblich eine Urlaubssperre geben. Apple Insider hat nämlich behauptet, dass Apple in der zweiten Oktoberwoche Vacation Requests for Employees denied. So, frei nach dem Motto, okay, die zweite Oktoberwoche, wenn da es keine Urlaube mehr gäbe, würde das die Vermutung nahelegen, dass da vielleicht irgendetwas passieren könnte wie ein Product Launch. Was würde es denn so für einen Product Launch geben, an den man mal denken könnte, der denn mal passieren könnte? Naja, so ein iPhone wäre vielleicht mal ganz nett. Ja, das war vom Samstag, wo eben auch immer noch nur die Gerüchtemeldung Oktober 4 rumlag. Von daher, ja. Dann gibt es einen Assistenten, dass nämlich dann Gerüchte aufkamen, was denn jetzt nun so ein großes, tolles, neues, großartiges Feature im nächsten iPhone sein könne. Dass erstmal das nächste iPhone ein ganzes Gigabyte an RAM hätte und eine A5-CPU. Gut, die A5-CPU, die ist mit dem Announcement vom iPad 2 schon in die Gerüchteküche eingewandert. Von wegen, naja, es wäre nicht unerwartet, wenn die nächste iPhone-Generation dann auch diese CPU bekäme. Und Gigabyte RAM, bräuchte man, weil das Gerät würde dann eine Spracherkennungssoftware enthalten, mit der man sich irgendwie relativ natürlich sprachlich unterhalten könnte. So, unter dem Namen Assistant. So frei nach dem Motto, hey Telefon, erinnere mich daran, einen Termin mit oder dies oder jenes zu tun. So. Und oder mach mal einen Termin mit Tim Cook und dann fragt das Telefon zurück, an welche Adresse soll ich denn für ihn die Einladung schicken? Work. Also blub. So, ist alles erstmal in der Kategorie Gerücht. Der Scherz daran ist, dass irgendwie eine Spracherkennungsintegration in der Pipeline stecken könnte. Das ist ja schon länger bekannt. Da gibt es ja die, was war's? Komme ich drauf? Nuance, genau. Dass Nuance-Unterstützung irgendwo in den Untiefen von iOS Betas rumschwirrte, das ist ja zwischendurch schon mal irgendwann hochgeschwappt. Und es wäre durchaus nicht unlogisch, dass die Tatsache, dass man von dem Ding bisher nichts gesehen hat, vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, dass das erst auf neuer Hardware sich richtig ausleben kann. Dass nämlich dann das Telefon eine volle Spracherkennung können kann. Dafür braucht es allerdings halt eine Menge Power und eine Menge RAM. Und also ich finde die Spracherkennung, die in den Telefonen drin ist, haut mich jetzt nicht um. Vor allen Dingen, weil die ganz gerne auch mal der Meinung ist, dass ich irgendwen anrufen wollen würde. Beziehungsweise irgendwelche Nummern. Wo ich dann immer nur hoffe, dass unter den Nummern, die Telefone dann der Meinung sind, von alleine anrufen zu müssen, niemand rangeht und insbesondere nichts besonders Teures. So, und das ist dann so das erste Gerücht, was man halt auch nicht verifizieren kann mit den Betas, weil, die Betas laufen halt alle bisher auf Hardware, die es schon gibt. Und wenn das Feature aber erst auf neuer Hardware laufen können kann, ist logisch, warum man von dem Ding bisher nicht viel gesehen hat. So. Dann gab es am Dienstag die Nicht-Marke. iPhone-Hersteller Apple muss ohne die Marke Multitouch auskommen. Wie Mac Rumors unter Berufung auf eine Entscheidung des US-Patent- und Markenamtes USPTO meldet, wurde der Antrag auf Eintragung auch in einem Berufungsverfahren vor dem Appeal Board des USPTO abgelehnt. Eine justiziale Behörde begründete die Weigerung mit der Tatsache, dass der Begriff mittlerweile eine generelle Bedeutung habe und das eben auch auf andere Touchscreen-Plattformen. Je stärker beschreibend ein Begriff ist, desto mehr muss der Antragsteller beweisen, dass es auch nur auch noch eine zweite Bedeutung gibt. Und zwar hätte Apple den Markenantrag zur Ankündigung des iPhone im Januar 2007 eingereicht. Diesem wurde dann zunächst nicht stattgegeben, was Apple zu einem Berufungsverfahren von dem Appeal Board zwang, bla blub. Also Apple hat jetzt nicht patentiert Multitouch. Ja, ich meine, da würde eh die Frage aufwerfen, warum man denn Multitouch als Patent braucht. Das iPhone mit patentierter Multitouch-TM-Technologie. Der Witz an Multitouch ist nämlich, wenn man dann mal genau hinguckt, da gibt es einen TED-Talk aus den irgendwann 90ern. Oder war es schon 2000? Also ist jedenfalls Jahre vorm iPhone gewesen. Wo mal so als Technologie-Demo vorgeführt wurde, so auch Pinch-to-Zoom-Geste und so. Ja, also das ist definitiv Prior Art. Gut, hier geht es um eine Marke für Multitouch. Von daher, da kommt man mit Prior Art nicht irgendwie groß weit. Aber ja, da sagt also das Patentgericht, das Patent Office in USA, nö, das Ding ist nur eine beschreibende Marke, da geben wir keine Marke für. Ja, die ist am Dienstag gewesen. Dann gab es i5-Mean. Apple hat dann am Dienstag, hier 15.42 Uhr, ist die Boy Genius Report-Meldung mir in die Finger gefallen, offiziell eingeladen zu, mal gucken, ob ich es hier irgendwo stehen habe. Achso, das ist noch gar nicht die offizielle Einladung. Nee, ist nicht die offizielle Einladung. Ist noch kurz vor der offiziellen Einladung. Aber jedenfalls gerüchtet ist da, dass das iPhone 5 und 5 Initial Markets on October 14th rauskommen würde, according to a new report von Mako Takara. Mako Takara, das ist eine Webseite, die Mixed Track Record, wie man so schön sagt. Dass das ausgerechnet Boy Genius Report mit ihrem Mixed Track Record fallen lässt, finde ich dann schon putzig. Weil weder die iOS Beta 8 noch vom Golden Master. Das eine hätte vor 2 Wochen passiert sein sollen, das andere vor 1 Woche. Ist mir bisher irgendwie was begegnet, aber hey. Und jedenfalls, also vor allen Dingen ist mir auch noch nicht begegnet, ja, es gibt Verzögerungen, weil den angekündigten Termin haben sie nicht eingehalten. Was für einen angekündigten Termin? Einen angekündigten Termin, den irgendjemand aus irgendwelchen Quellen sich zusammengereimt haben will? Nun ja, das hat sich irgendwer aus irgendwelchen Quellen zusammengereimt. Also ich setze mich jetzt erstmal breitgrinsend hin und sage, naja, wenn ihr euch das falsch zusammenreimt, dann ist das halt falsch. Und Boy Genius Report habe ich ja schon mal bei einer Falschmeldung irgendwo ertappt. Von daher, ja. Und die 5 Länder, in denen das iPhone 5 am 14. Oktober angeblich rauskommen sollte, wären USA, Großbritannien, Deutschland, Japan und Frankreich. Und weitere Märkte würden dann folgen. Na, so ähnlich war es, glaube ich, beim iPhone 4 ja auch schon. Das kam ja auch nicht weltweit gleichzeitig raus. Ich meine, interessiert mich letztlich alles nur äußerst begrenzt, weil ich brauche auch nicht dringend ein neues Telefon. Aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein neues Telefon vielleicht sich ganz cool machen könnte. Also ich meine, das größte Problem, was ich da hätte, wäre, dass ich eben im Gegensatz zum Wechsel vom 3G zum 3GS halt erstmal eine neue Micro-SIM bräuchte und dann vielleicht auch irgendwie eine Form von Hülle fürs neue Gerät. Aber man kann ja jetzt auch schlecht schon mal auf Verdacht sich fürs iPhone 4 eine zweite Hülle zulegen und eine zweite Micro-SIM. Aber ja, so, das war am Dienstag. Dann gab es das Announcement. Da haben wir es doch. Ist Dienstag irgendwann später am Tag gewesen. Let's Talk iPhone ist die offizielle Einladung übertitelt. Und zu sehen als Bildchen ist lauter iPhone-Icons. Irgendwie da der Kalender-App mit Termin 4. Die Uhr mit 10 Uhr. Was ja nach Ortszeit der Beginn der Veranstaltung ist. Ein iPhone-Symbol mit einer 1 dran, was dann die Gerüchterstatter dahingehend interpretieren, dass es dann nämlich nur um ein iPhone geht und nicht um mehrere iPhones, wo ich mich ja letzte Woche auch schon ausführlich drüber lustig gemacht habe, dass ich es überaus putzig finde, dass sie alle drauf bestehen, dass ja aber ein iPhone 4S und ein iPhone 5 rauskämen. Na, alles, worauf man bisher irgendwie zeigen kann, ist, wo Teile auch in der Landschaft rumschwirren, das N94-Gerät. Was Gerüchten zufolge eine A5-CPU enthalten würde und tralali, und wir wissen halt nichts Genaues. Ne? Also ja, das, was angeblich iPhone 4S sein sollte, weil es wird ja noch ein völlig anders aussehendes Gerät geben. Von dem völlig anders aussehenden Gerät hat man allerdings nur einen Modellnamen N97 und mehr nicht. So. Also insbesondere sind da nirgendwo Teile von rausgesickert, ist auch nirgendwo ein Foto von gesehen worden, es ist nirgendwo zu sehen gewesen. Na, von daher, ich gehe einfach immer noch davon aus, dass das nächste iPhone eine gewisse Ähnlichkeit zum iPhone 4 haben könnte. Nämlich aussieht wie eins. So lange, bis das offizielle Announcement war, und dann wissen wir es ja eh. Na, und vor allen Dingen sorgt das jetzt dann dafür, dass dann am 4. endlich die ganze Gerüchte-Scheiße aufhören kann. Weil es wurde echt langweilig. Na, so richtig böse langweilig. Is the company occasionally hides hints in the icons and text of its invitations, it is possible that the event may focus solely on a single new iPhone model, rather than the two that have been rumored for some time. Ach, Gruber hat dann auch fallen lassen, ja, something tells me there's only one new iPhone. Ja, ach, da stelle ich mich jetzt breit grinsend daneben und sage, ja, ich bin davon schon seit Monaten ausgegangen. Für mich war diese ganze Gerüchte-Ecke von wegen, ja, es wird garantiert zwei verschiedene geben, ein bisschen unfundiert, weil ich habe nichts gesehen, was darauf hindeutet, dass tatsächlich irgendwo noch ein zweites Modell in der Pipeline rumliegt. Na, und N97 könnte ja durchaus ein iPhone, nennen wir es mal 5, mit einem CDMA-Chip sein. Na gut, haben wir schon. Oder für Sprint. Vielleicht muss man da irgendwas anderes chipmäßig einbauen. Oder das Ding bei T-Mobile. Ach nee, T-Mobile hat schon gesagt, dass sie es nicht kriegen in den USA. Na, also blub. So, dann gibt es auch noch ein Pottrücht, nämlich Tuaf hat sich dann zusammengereimt, dass, beziehungsweise CNET hat sich zusammengereimt, dass es eine Product Transition ja ohnehin geben sollte. Das ist in einem Earnings Call gewesen. Und zwar mutmaßen sie, der Classic iPod würde dann beendet. Ja gut, letztes Jahr beim iPod-Event hat der Classic iPod auch ohnehin kein ernsthaftes Update mehr bekommen. Na, also der jetzt auf dem Markt existierende Classic iPod ist im Wesentlichen das Modell, was man schon vor 2 Jahren neu kriegen konnte. Von daher wäre es nicht sehr überraschend, wenn der Classic iPod tatsächlich jetzt aufs alte Teil geschickt würde. Auch wenn der immer noch gigantisch viele Einnahmen macht. Und der einzige Grund für den Classic iPod im Moment immer noch der ist, dass der halt viel mehr Kapazität drauf hat. Und da ist halt eine Platte drin. So, wen man dann auch gleich noch Richtung alten Teil schicken kann, Shuffle und Nano und was weiß ich nicht noch, also die anderen Geräte, wo halt kein iOS drauf ist, könnte, muss aber nicht. Ich meine, es gibt an sich auch keinen super triftigen Grund, die wegzuhauen. Es gibt an sich auch keinen super triftigen Grund, den Classic iPod umzubringen. Bis vielleicht auf die Tatsache, dass die Musikkollektionen jetzt allgemein ohnehin nicht mehr so gigantisch sind, dass man dann einen Classic mit Platte für bräuchte. Aber also, blub, die Gerüchteküche ist sich jetzt also aufs nächste Feld gewandert und hat verkündet, da geht's jetzt weiter. Ja, meine Güte, ist nur noch eine Woche. Ist nicht mal mehr eine Woche von mir aus. 10.30 Uhr. So. Also da geht es jetzt halt irgendwie gerüchterstattungsmäßig weiter, weil sie sich ja jetzt nicht schon wieder auf den iPhones rumregeln können. Na, beziehungsweise man kann ja jetzt halt irgendwie Numerologie betreiben und die 4 Icons, die es da in der Einladung zu sehen gibt, und Let's Talk iPhone interpretieren, als es wird keinen Touch-iPod geben. Blub. So, dann gibt es Kauderwelsch. Beziehungsweise hier habe ich bei der SPD gefunden, dass der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Siegfried Kauder, verwandt mit Volker Kauder. Das hat eine komische Geräusche gemacht. Egal, dass der jedenfalls einem Medienbericht zufolge angekündigt hat, dass er in wenigen Wochen einen Gesetzentwurf zum Warnmodell bei Urheberrechtsverletzungen vorlegen werde. Dabei soll er zugleich gefordert haben, dass das Warnmodell aus dem dritten Korb herausgebrochen werden und als kleines Gesetz eingebracht werden müsse. Na, also das riecht heftig nach Three Strikes Scheiße, die in Frankreich übrigens nicht so sauber funktioniert, wie die Regierung uns immer wieder weismachen will, sondern genau genommen gar nicht funktioniert. Na, aber hey, also Siegfried, der kleine Bruder von Volker Kauder, hat nach Three Strikes Scheiße getönt. Nun ist noch putzig, dass Siegfried Kauder, Herr Kauderwelsch, auch Vorsitzender eines Blasmusik-Bundesverbandes wäre. So, der Name von dem Ding legt nur nicht nahe, dass es da nur um Blasmusik ginge. Also, der Name klingt irgendwie erstmal wie Content-Mafia-Bundesverband. Aber beim Content-Mafia-Bundesverband haben wir dann auch noch so Pfeifen wie Gorni was zu suchen. Von daher, ja. So, und die SPD, von der ich die Meldung halt originär habe, die hat sich da dann naturgemäß drüber aufgeregt, weil das geht doch nicht und man kann doch nicht und tralali und tralala. Ja, ich meine Dinge, die man nicht kann, ne? Nach einer Vorratsdatenspeicherung einer Verdachtsunabhängigen verlangen, zum Beispiel. Aber da wäre die SPD genau die falsche Adresse, um da sich zu äußern. Weil nun ja, aus Reihen der SPD kam diese Forderung schließlich gerade erst kürzlich wieder. Nein, hier will ich nicht hin. Ich will irgendwo, wo meine Schuhe wieder trocken werden können, mitten in der Sonne. Nur noch Möglichkeit nicht, dass ich die Sonne auch noch im Gesicht habe. So, ist vom letzten Freitag jedenfalls. Am Montag gab es dann Kauderwelsch, habe ich dann bei Netzpolitik gefunden. Gestern berichteten wir über die Pläne von Siegfried Kauder, CDU, ein Warnmodell über Rechtsverletzungen einzuführen. Dabei gingen wir davon aus, dass er lediglich ein 2-Strikes-Warnmodell will, als Zwischenlösung auf dem Weg zu einem 3-Strikes-Modell mit Internet wegnehmen. Aber er denkt 2 Strikes anders als das Original. Die originale Idee der Musikindustrie waren 3 Schritte. Erstmal eine Warn-E-Mail, dann einen Brief und dann Internet wegnehmen. Das wurde erstmals in Frankreich umgesetzt und seitdem in einige Länder in verschiedenen Ausführungen exportiert. Kauder will den 2. Schritt einfach überspringen. Aber Spiegel Online hat wohl bei ihm nachgefragt und die Antwort erhalten, dass er konkret an 3 Wochen Internet wegnehmen denkt. Warum 3 Wochen verfassungsrechtlich unbedenklich sein sollte, sagen wir gegenüber 6 Monaten, ist mir gerade unklar. Wenn ein großes Werk nicht kommt, dann fange ich eben mit einem kleinen an, sagte Kauder gegenüber Spiegel Online. Seine Idee, ein Warnmodell, bei dem Rechteinhaber sich bei den Providern über Copyright-Sünder beschweren. Erst gibt es einen Hinweis im wiederholten Fall, dann Internetentzug, ganz ohne Gerichtsverfahren. Was dann putzigerweise der Rechtswege-Garantie aus dem Grundgesetz zuwiderläuft. Aber hey, Grundgesetz und CDU, die haben sich sowieso noch nie vertragen. Verfassungsrechtliche Bedenken hat er dabei nicht, denn die Sperre soll nur für einen kurzen Zeitraum gelten. Ich denke da an 3 Wochen, so Kauder. Interessant daran ist, dass im Koalitionsvertrag steht, wir werden keine Initiativen für gesetzliche Internetsperren bei Urheberrechtsverletzungen ergreifen. Und dann weist Netzpolitik Markus auch noch darauf hin, dass übrigens ja der UN-Menschenrechtsbeauftragte auch findet, dass Sperren von Internetanschlüssen ganz gleich, welche Gründe angeführt werden, einschließlich Gründe der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums unverhältnismäßig sind und daher gemäß Artikel 19 Paragraph 3 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights verstoßen. Aber hey, Grundgesetz my ass, internationale Abkommen my ass, wenn Sigi Kauder will, dann will er. Nur, dass ausgerechnet Siegfried Kauder auch ein klitzekleines bisschen ungeeignet ist, sich für Urheberrechte einsetzen zu wollen. Aber da kommen wir gleich noch hin. Das ist mal wieder wie überall. Wenn irgendwelche Leute sich besonders laut äußern, dann muss man nur einfach mal gucken, ob sie vielleicht selber irgendwie Scheiße am Stecken haben, um festzustellen, nicht nur ein bisschen. So, aber vorher kommen wir mal bei einem Akttermin an. Das japanische Außenministerium verkündet nämlich auf seiner Webseite, dass am kommenden Samstag, den 1. Oktober, das umstrittene ACTA-Abkommen beschlossen und unterzeichnet werden soll. Mit dabei sind Australien, die EU und damit auch Deutschland, Japan, Kanada, Mexiko, Marokko, Neuseeland, Singapur, Schweiz, Südkorea und die USA. Oder anders ausgedrückt, es riecht heftig danach, dass ACTA am Samstag, also von mir aus gesehen morgen, unterschrieben und dann in Kraft treten soll. Das finde ich nur äußerst begrenzt lustig. Also genau genommen finde ich es gar nicht lustig. So, dann gibt es ein Problem. Habe ich hier bei Heise gefunden. Auf der Webseite des CDU-Bundestagsabgeordneten Siegfried Kauder, der Anfang der Woche mit der Forderung nach Internetsperren für Urheberrechtsverletzer für Gesprächsstoff sorgte, wurden unlizenzierte Bilder verwendet. Ein Blogger hatte am Mittwoch 2 Landschaftsfotos auf der Webseite des schwäbischen Politikers entdeckt, die offenbar vom Google-Dienst Panoramio stammen. Einen Hinweis auf eine Quelle gab es auf Kauders Webseite nicht. Inzwischen sind die fraglichen Aufnahmen von der Seite verschwunden. Jede einzelne Aufnahme ist ein Strike, nicht wahr? Der Herr Kauder möge bitte für 3 Wochen seinen Internetzugang, jede Form von Internetzugang abgeben, weil ein Gerichtsverfahren benötigt es ja nicht. Rechtswege-Garantie, my ass. Menschenrechte, my ass. Und wenn wir dann schon mal gerade darüber nachdenken, dann sollte man den Herrn Kauder vielleicht auch noch etwas nachhaltiger bestrafen, indem man ihm das passive Wahlrecht für, sagen wir mal, 30 Jahre aberkennt. Na, ich bin ja großzügig, nicht für 60 Jahre, sondern nur für 30 Jahre. Also er darf nicht gewählt werden. Nein, so ein Pech für ihn. Powder bedankte sich in einer am Donnerstagabend veröffentlichten Stellungnahme bei den Entdeckern der Urheberrechtsverletzung. Der Vorgang zeige, dass das von ihm befürwortete Warnmodell bei Urheberrechtsverletzungen funktioniere.
Das waren eigentlich schon die zwei Strikes. Na, locker flockig hätte man sich hinstellen können und das eine Bild als Strike 1, das zweite Bild als Strike 2 und da sind ja noch mehr Bilder gewesen, interpretieren können.
Auf den Hinweis, er begehe eine Urheberrechtsverletzung, also die erste Stufe des Drei-Strikes-Modells, habe er angemessen reagiert und sich die Rechte an den Bildern nun gesichert. Kauder bittet in diesem Zusammenhang um Kenntnisnahme, Anführungszeichen, dass die Urheberrechte an den beiden Fotos inzwischen mir zustehen.
Die Urheberrechte stehen dem Urheber zu und sind übrigens nicht veräußerlichbar. Der einzige Weg, wie er die Urheberrechte hätte erworben haben können, ist, indem er zu einem Erben des bisherigen Urheberrechtinhabers hätte werden können und selbiger dann noch hätte ableben müssen. Das geht eigentlich nicht so schnell, soweit ich weiß.
Dies als Warnhinweis für eine eventuelle Absicht, die Fotos im Rahmen ihrer Berichterstattung anderweitig verwenden zu wollen.
Die Rechte kann ich mir beim Urheber einholen. Und der Urheber ist ja nun offensichtlich nicht er, sonst hätte er sicher nicht erst irgendwelche Rechte einräumen lassen müssen. Alles, was er an Rechten haben kann, ist ein Nutzungsrecht. Von mir aus auch ein exklusives Nutzungsrecht. Aber mehr als ein Nutzungsrecht kann er nicht erworben haben, weil das Urheberrecht nicht verkäuflich ist. Das sollte er eigentlich als Vorsitzender des Rechtsaußenausschusses auch wissen. Na, das ist so ähnlich wie Idati, wo man ja auch davon ausgehen muss, dass die Pfeife eigentlich weiß, was sie tut. Aber hey,
wie sich der CDU-Politiker das grundsätzlich nicht veräußerbare Urheberrecht an den Bildern gesichert haben will und ob der ertappte Abgeordnete die Veröffentlichung der Fotos anderswo nun verfolgen wird, geht aus der Stellungnahme nicht hervor. Popcorn.
Na, der Herr Kauderwelsch hat sich doch arg weit aus dem Fenster gelehnt. Erst nach Two Strikes Scheiße verlangen, dann selber dabei erwischt werden, wie er Graubmord kopiert hat. Und dann behaupten, er hätte irgendwelche Urheberrechte erworben, die ja nicht veräußerbar sind.
Ja, also ich gehe mal davon aus, die Geschichte wird auch noch weitergehen. So, was dann auch weitergeht, Space. Da war ja letzten Freitag der ausrangierte US-Satellit UARS, Upper Atmosphere Research Satellite, wenn mich nicht alles täuscht, der da abstürzen sollte. Und zwar soll der nach Einschätzung der NASA wohl vor 7 Uhr auf die Erde gestürzt sein am Samstag. Bislang ist aber unklar, wann genau der busgroße Satellit in die Erdatmosphäre eingetreten ist und ob sich möglicherweise Trümmerteile auf der Erde verteilt haben. Die Fachleute hatten erwartet, dass der Großteil des Satelliten verglühen wird, dass Trümmerteile Menschen treffen könnten. Dieses Risiko hielten die Experten für gering. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, gibt es auch bisher erst einen einzigen Fall, wo eine Person behauptet hat, von einem Trümmerteil, was gelandet ist, getroffen worden zu sein, dabei aber nicht verletzt wurde. Aber ja. So, dann gibt es Euron bemannt. Habe ich aus den D-Radio-Wissen. Wissensnachrichten, kein politischer Wille und kein Geld. Das sind dem deutschen Astronauten Thomas Reiter zufolge die Gründe, warum aktuell nicht weiter an einem europäischen Raumtransporter gearbeitet wird, der bemannte Flüge ins All ermöglicht. Der deutschen Presseagentur sagte er, er hoffe, dass das Thema in einigen Jahren wieder aufgenommen werde. Derzeit können Astronauten ausschließlich mit der russischen Soyuz-Kapsel zur internationalen Raumstation ISS fliegen. Die Amerikaner arbeiten aber an einem zusätzlichen kommerziellen Raketensystem, was allerdings noch eine ganze Weile brauchen wird. Wenn dessen Entwicklung weiter so erfolgreich verlaufe, sagte Reiter, werde 2013-14 ein zweites Transportmittel zur Verfügung stehen. Bemanntes System? Wüsste ich nicht. Kommerzielles bemanntes System? Ich hätte jetzt gerade keine Idee, welches er meinen könnte. Aber ja. Na, also was er nicht meinen kann, ist hier Space Launch System, SLS. Nicht zu wechseln mit Sabine Leutheus aus Scherenberge. So, dann ist UARS dann klar gewesen. Das Rätsel ist gelöst. Die Trümmer des abgestürzten Forschungssatelliten UARS sind im Südpazifik gelandet. Wie die NASA mitteilte, trat der künstliche Himmelskörper über dem Meer in die Erdatmosphäre ein, weit entfernt von jeder großen Landmasse. Nach Schätzungen der US-Weltraumbehörde fielen bis zu 26 Satellitentrümmerstücke östlich der Samoa-Inseln ins Wasser. Der rund 6 Tonnen schwere und busgroße Satellit war 1991 ins All geschickt worden, um die Ozonschicht unter die Erdatmosphäre zu untersuchen. Blablub. Also da haben sie dann jetzt den Punkt gefunden, wo er eingetreten sein soll, und damit lässt sich dann auch rausfinden, wo sich ungefähr die Trümmerstücke verteilt haben könnten. So, der nächste, der jetzt Purzel machen darf, ist Rosat, ein Röntgensatellit von der ESA.
wo auch noch nicht ganz klar ist, wann und wie und wo der denn sich zerlegen wird und wie viel von dem dann landet. Dann von gestern, China hat ein Raummodul ins All geschossen. Es soll Andockmanövern und Tests für die Entwicklung einer eigenen chinesischen Raumstation dienen. Eine Rakete vom Typ Langer Marsch 2FT1 mit dem Himmelspalast 1 genannten Modul an Bord hob erfolgreich vom Raumfahrtzentrum in Jiuquan ab. Wie auch immer man das richtig ausspricht. Anfang November ein unbemanntes Raumschiff folgen. Dieser Satz kein Verb. Um beim ersten chinesischen Rendezvous im All Andockmanöver zu üben. Die Testplattform soll nächstes Jahr auch von Astronauten angeflogen werden. Das wage ich zu bezweifeln, weil Astronauten wären die Amis. Nein, die chinesischen Raumfahrer nennen sie Taikonauten. Nicht zu wechseln mit Kosmonauten, das sind nämlich die von Russland. Zis. So, und dann ist mir heute, habe ich hier noch extra reingeklebt, weil es gestern Abend gewesen, Recyketen. Washington DPA, die US-Firma SpaceX, will die erste komplett wiederverwendbare Rakete der Raumfahrtgeschichte entwickeln. Das gab Unternehmenschef Elon Musk in Washington bekannt. Demnach ist geplant, dass die erste und zweite Raketenstufe nach dem Aussetzen einer Raumkapsel im All wieder exakt auf der Startrampe landen. Musk sprach von einer möglichen Revolutionierung der Raumfahrt. Bis jetzt hat es zwar wiederverwendbare Raumfahrzeuge wie die inzwischen eingemotteten Space Shuttle der NASA gegeben, aber die Raketen, mit denen sie ins All befördert wurden, ließen sich nur einmal verwenden. Was vor allen Dingen bei mir erstmal die Frage aufwarf, wie teuer wird das oder wie aufwendig wird es, eine Rakete zu bauen, die an einem oder die überhaupt wieder auf der Erde runterkommt und dabei nicht komplett kaputt geht. Na, alles, was beim Shuttle von den Raketen recycelt wurde, waren halt die SRBs, die Solid Rocket Booster, weil die nach nur 2 Minuten Flug abgesprengt wurden und dann im Wasser gelandet sind. Na, den Tank, der ist ja beim Wiedereintritt in die Atmosphäre immer zerbröselt, weil der einfach zu weit oben gewesen ist. Hätte man den noch gegen die Wiedereintrittshitze schützen wollen, hätte man A, das Problem gehabt, dass es Gewicht kostet, man also plötzlich weniger Masse nach oben schaffen kann oder wieder mehr Treibstoff braucht, mehr Tank, mehr Huch, das ist ein Teufelskreis. Oder, was hätte man sonst noch machen können? Den oben im All lassen und dann irgendwen zum Abholen schicken? Ein bisschen sehr aufwendig, vor allem, weil man ja was gebraucht hätte, was größer als ein Shuttle wäre. Na, weil so ein Tank ist ja nun mal von außen ausmaßen so groß, dass er in ein Shuttle nicht hätte reinpassen können. Na, von daher, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, eine komplett recycelbare Rakete bauen zu wollen. Also ich meine, ja, man kann sich mit dem Konzept mal befassen, aber solange man keine verdammt guten Antworten auf die Fragen hat, wie man denn die Sachen möglichst ohne zusätzliches Gewicht hinkriegen kann und dass sie aber beim Wiedereintritt nicht kaputt gehen, fehlen mir da schlicht und ergreifend noch irgendwie Begründungen. So, dann gibt es Neues von den Neutrinos. Erstmal die Neutrino-Geschichte, die wir letzte Woche schon hatten, da war sie noch ganz frisch, weil die ja erst am Freitag offiziell ihre Zahlen vorgestellt haben. Das Opera-Experiment am CERN, hatte ich nebenbei namentlich auch noch nicht erwähnt, was nebenbei so 700 dingsenbumstig Kilometer vom CERN weg steht, also vom eigentlichen Ring. Der Ring, aus dem die Neutrinos kommen, ist nebenbei der Vorbeschleuniger von LHC, der SPS, wo Protonen gegen ein Graphitziel gesteuert werden, wo dann Neutrinos bei entstehen. Neutrinos an sich sind ansonsten bekannt dafür, dass sie mit ungefähr gar nichts interagieren. Und dieses ungefähr gar nichts, effektiv heißt ja, Neutrinos schwirren die ganze Zeit irgendwo um uns rum. Eine Masse haben sie wohl, die ist allerdings sehr klein. Es ist nur noch nicht genau bekannt, wie groß oder klein sie denn nun konkret ist. Also so genau vermessen wurden die Dinger noch nicht, weil sie interagieren mit nichts. Das heißt, es lässt sich auch echt schwer mit denen überhaupt irgendwas machen. Alles, was da jetzt wohl geht, ist, dass die halt einfach erzeugt werden, und zwar statistisch erzeugt werden, indem man einfach Protonen gegen ein Graphitziel knallt. Da kommen die Dinger wohl hinten bei raus. Und was das Opera-Experiment dann auch noch interessiert, sind Tau-Neutrinos. Es gibt also Neutrinos auch noch in verschiedenen Spielarten. Da gibt es halt nicht nur eine Sorte von, sondern irgendwie mehrere. Elektroneutrinos, Tau-Neutrinos und fragt mich nicht. Und was es auch mal gab, vor Jahren mal irgendwann gab es eine Supernova, wo die Neutrinos, wären sie denn die entsprechende Geschwindigkeit schneller als Lichtgeschwindigkeit gewesen, Jahre vor der Supernova hätten eintreffen müssen. Sind aber Neutrinos aus Richtung der Supernova gemessen worden, ungefähr zum Zeitpunkt, wo auch das sichtbare Licht ankam. Gut, Jahre vorher grinse ich erstmal breit und frage, ist denn überhaupt ein Detektor Jahre vorher schon auf Empfang gewesen, der die Dinger hätte sehen können, dass da jetzt plötzlich aus völlig unbekannten Gründen Neutrinos aufschlagen? Aber auch da kann man dann noch sauber argumentieren, ja, die Neutrinos, die gemessen wurden, waren aber keine Tau, sondern Elektroneutrinos. Und blablub. Aber jedenfalls gab es da auch noch weitere lustige Geschichten, wie zum Beispiel hier bei Fefe gefunden, den kleinen Lacher am Rande. Das italienische Bildungsministerium hat zu dem CERN-Neutrino-Dingens eine Presseerklärung rausgegeben. Das ist noch nicht der Lacher. Der Lacher ist, dass sie darin schreiben, Italien hätte ja den Tunnel zwischen CERN und Gran Sasso gebaut und das habe 45 Millionen Euro gekostet. Da gibt es keinen Tunnel. Der Punkt bei Neutrinos ist gerade, dass sie durch Masse hindurchfliegen. CERN imitiert die Neutrinos und in Gran Sasso kann man sie dann detektieren, obwohl es keinen Tunnel gibt. Also es gibt schon einen Tunnel, einen Detektortunnel, aber der ist nicht vom CERN bis Gran Sasso, sondern der ist nur bei Gran Sasso unter Tage. Ich kann mir auch vorstellen, dass der so teuer war. Ein Tunnel vom CERN bis Gran Sasso wäre aber über 700 Kilometer lang. Das würde man für 45 Millionen Euro wohl eher nicht hinkriegen. In Italien ist der Spott entsprechend groß. Ups. So, dann gibt's Fermifunk. Habe ich bei Heise gefunden. Die US-amerikanischen Fermilabs hoffen, die vom CERN gemeldete Überlichtgeschwindigkeit von Neutrinos in bereits 4 bis 6 Monaten bestätigen oder als Messfehler entlarven zu können. Das hat Jenny Thomas, Professor für Teilchenphysik am University College London, in einer E-Mail an TPMs Idea Lab bekräftigt. Thomas ist Sprecher des MINOS-Experiments, das im Prinzip schon im Jahre 2007 mit ähnlichen Ergebnissen aufwartete, allerdings wiesen die Ergebnisse größere Messungenauigkeiten auf, sodass eine Überlichtgeschwindigkeit nicht mit der erforderlichen Signifikanz festgestellt werden konnte. Ja, 2 Sigma plus deren systematische und statistische Fehler waren zu groß. Beim OPERA sind sie ja auch schon durchgegangen und haben gesagt, also wir haben alle Ecken, wo wir dran gedacht haben, dass da ein Fehler hätte herkommen können, uns in Ruhe angeguckt, haben die Entfernungen noch sauberer ausgemessen auf Zentimetergenauigkeit. Also wir sehen nichts, wo ein Fehler sich verstecken könnte. Bitte helft uns nach dem Fehler suchen, weil an sich will ja niemand Überlichtgeschwindigkeit plötzlich haben. Weil Überlichtgeschwindigkeit hieße, dass eben eine Grundlage von Einsteins Relativitätstheorien in Gefahr wäre, weil Einsteins Relativitätstheorien basieren darauf, dass die Lichtgeschwindigkeit die höchstmögliche Geschwindigkeit überhaupt ist, dass nichts schneller sein kann als. Ist nicht so, als würde Einstein das irgendwie als Ergebnis hinten rausbekommen, sondern das ist, wenn ich das, Vorsicht, gefährliches physikalisches Halbwissen, wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist Lichtgeschwindigkeit als Maximalgeschwindigkeit eine Voraussetzung, mit der Einstein in seine Theorien eingestiegen ist. Aber ja. Und nun wollen also die Wissenschaftler mit neueren Messmethoden die verschiedenen Laufzeiten nachträglich sorgfältiger einmessen und dann die alten Daten mit höherer Genauigkeit neu verrechnen. Sonst wäre der ehrgeizige Zeitrahmen von nur 6 Monaten wohl nicht zu schaffen. Aber sie wollen auch die MINOS-Messungen mit einer Vielzahl von Verbesserungen wiederholen und unter anderem 10-mal mehr Daten ermitteln. Bei MINOS schickt der Tevatron-Vorbeschleuniger die erzeugten Neutrinos auf eine wie zufällig ebenfalls 732 Kilometer lange Reise und meist darüber hinaus zur Southern Mine in Minnesota in einigen Jahren. Soll dann der geplante Linearbeschleuniger Projekt X im Large Space Neutrino Experiment LBNE seine Neutrinos zu einem 1000 Kilometer entfernten Stanford Untergrundlabor in South Dakota schicken. Manchem Forscher am Fermilab kommt möglicherweise das Abschalten des Großbeschleunigers Tevatron sogar entgegen, der nämlich heute am 30. September um 2 Uhr Ortszeit seine letzten Protonen in den Entsorgungskanal aus Graphit, Aluminium und zuletzt Stahl schicken wird. Sie freuen sich aber auf das Ausschlachten des Tevatron mit all seinen Geräten. Ne, Tevatron ist nebenbei auch schon 28 Jahre alt dabei, also so ähnlich wie die Shuttles. 30 Jahre hält die Technik, danach muss sie dann geopfert werden. Gut, nachdem inzwischen auch einigermaßen klar ist, dass zumindest am Bleeding Edge Higgs Research der Tevatron wohl keine Blumentöpfe mehr gewinnt, sondern man eher am LHC mit höherer Auflösung und neueren Experimenten halt mehr messen kann, überrascht das alles nicht wirklich. Aber ja, also Tevatron-Abschaltung ist auch noch heute. So, und dann gibt es da noch eine Netzucht. Berlin DPA, in Deutschland können rund 560.000 Menschen als internetsüchtig eingestuft werden. Das entspreche durchschnittlich 1% der 14- bis 64-Jährigen, sagte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Mechthild Dückmanns. In der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen sei der Anteil aber größer. Es gebe 2,4% abhängige und 13,6% problematische Internetnutzer. Die Zahlen gehen auf eine vom Bundesministerium für Gesundheit geförderte Studie der Universität Lübeck und der Universität Greifswald zurück. Wobei man auch das Ding einfach mal systematisch angehen kann, indem man nämlich einfach mal sich die Fragen anschaut.
geguckt, die den Leuten da gestellt wurden. So frei nach dem Motto, wenn sie mal nicht online sind, fehlt ihnen dann was. Wo mir halt auch bei Twitter über den Weg gelaufen ist, so alles Mögliche, inklusive wie, wenn ich mal nicht online bin. Den Zustand gibt es nicht. Na, geht mir ja auch so. Ich bin nicht online. Ich bin immer online irgendwie. Oder was es da auch Schönes gab, so von wegen, ja, Drogenkonsum, das heißt ja, man muss immer mehr davon nehmen. Ich bin aber noch nie mehr als 24 Stunden online gewesen und die Wahrscheinlichkeit, dass das in ihrer Zeit passiert, ist auch eher gering. Ja, von daher, ja, also diese angebliche Online-Sucht, da kann man sich auch drüber lustig machen. Dann gibt es die Face-Folgung. Facebook hat nämlich auch nach dem Ausloggen noch Cookies auf den Rechnern verstaut, mit denen relativ eindeutig zugeordnet werden kann, wer denn da eigentlich was aufruft. Und nachdem die lustigen Like-Buttons ja auch auf sehr vielen Seiten unterwegs sind, kriegt Facebook von sehr vielen Seiten Informationen rangekarrt. Offizielle Reaktion auf die Meldung, dass sie übrigens die Cookies beim Ausloggen nicht einfach alle löschen, sondern mit anderen Werten überpinseln und einen quasi als ausgeloggt markieren, ist, ja, aber wir benutzen die Daten nicht. Jetzt hat sich auch schon jemand mal seine Daten von Facebook schicken lassen, die dann putzigerweise per CD geschickt werden und als PDF-Datei auf einer CD vorbeikommen. Ne? Sowas kann man ja nicht per E-Mail verschicken. Und da stellt sich auch raus, dass übrigens auch gelöschte Daten immer noch bei Facebook gespeichert werden. Sie sind halt nur als gelöscht markiert. So, eins und aus. Eins und eins hatte am Montagabend irgendwie Probleme hoch, wo sie irgendwie ihre Netzwerkkonfiguration versaut hatten. Blub. Nicht so richtig spannend. Dann gab es am Mittwoch, Amazon hat vorgestellt, ja, wir machen ein Tablet, wir nennen es Kindle Fire. Beziehungsweise sie haben eigentlich vorgestellt ein komplett neues Line-up an Kindle-Produkten. Ja, also ganz viele von den E-Reader-Dingern und da gibt es jetzt also auch ein auf irgendeinem Androiden-System basierendes Tablet, was ja nun schon in der Gerüchteküche eine ganze Weile rumgelegen hatte. Von daher war das alles keine große Überraschung, kostet 199 US-Dollar und wird jetzt von einigen Leuten als iPad-Killer bezeichnet. Andere Leute sagen, naja, das Ding kann aber nicht das, was ein iPad kann und ist mit 7 Zoll doch relativ klein. Von daher, ja. So, Diebold gibt's Man-in-the-Middle-Attacken, die man da machen kann, und zwar allows remote tampering with the Diebold AccuVote voting system. Argon's vulnerability assessment team has previously exposed the same sort of vulnerability in Sequoia AVC machines. The attack requires tampering with voting machine hardware and allows for votes to be changed as the voter prepares to commit them. Und dann ist ausgedrückt, Diebold, Wahlcomputer sind angreifbar. Nein, das überrascht mich jetzt ja, da konnte ja niemand mit rechnen. Ja, plopp. Ist mir am Mittwoch aus Ars Technica gefallen. Gestern ist mir dann aus BGR die Samzahl gefallen. Nämlich Microsoft, bzw. Samsung hat sich mit Microsoft geeinigt, für jedes verkaufte Androiden-Gerät Geld an Microsoft zu überweisen. Jetzt sind da auch irgendwo aus Analystenkreisen schon Zahlen rausgefallen, dass Microsoft mit Android so bummelig eine 500.000 US-Dollar Umsatz macht. Und nachdem sie da relativ gar keine Kosten dran haben, dürfte der Umsatz auch gleich reiner Gewinn sein, wo Google sich jetzt künstlich aufregt, dass das doch Extortion wäre. Ja, ich meine, mir fällt dazu nur ein, Google hat sich ja vorher hingestellt und behauptet, das Androiden-Betriebssystem würde keine Patente verletzen können. Microsoft behauptet zumindest immer wieder, das wäre doch der Fall. Jetzt wäre es mal irgendwie an der Zeit, dass sie entweder Microsoft gezwungen wird zu beweisen, dass Android tatsächlich Patente verletzt, oder, andere dumme Maßnahme, Google beweist, dass die Patente, die Microsoft da behauptet, dass sie durch Android-Geräte verletzt würden, gar nicht mehr gültig sind oder gar nicht verletzt würden oder was weiß ich. Aber ja. So, dann ist ja letzte Woche Herbstmarkt gewesen, hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt. Der ist spannenderweise ohne den Barden gewesen. Und wenn ich das richtig mitgekriegt habe, war der Markt wohl ursprünglich eigentlich abgesagt, hätte gar nicht stattfinden sollen, weswegen dann sowohl mein Lieblingsbader als auch noch ein paar von den Ständen sich woanders das Wochenende eingenistet hatten. Und da gab es dann auch die böse Ankündigung, das wäre jetzt der letzte Markt überhaupt. Ansonsten war der Herbstmarkt eigentlich gar nicht schlecht, der war eigentlich ganz nett. Also mal ganz davon abgesehen, dass jetzt in der letzten Woche auch wieder so Sommerwetter war. Und dass ich auch irgendwie gar nicht so richtig unglücklich sein konnte darüber, dass die Marktsaison vorbei war. Aber ja. So, plus den H2N habe ich heute, wo habe ich ihn eigentlich? Im Rucksack dabei. Habe aber beschlossen, heute wieder mit dem 4N aufzunehmen, weil ich sowieso andere Kopfhörer, nämlich die alte mit ihr 600 VI, im Gehörgang habe. Das ist der Grund, warum ich am Anfang erstmal mit der Lautstärke rumspielen musste. Aber ansonsten finde ich den 4N irgendwie ein bisschen besser. Ich weiß auch nicht. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik. Da habe ich drauf gehofft, dass ich das erwischen würde. Und siehe da, ich habe es erwischt. Nämlich Shore Patrol mit dem Titel Up Ya Rock Ya. 6 Minuten 41 lang gefunden und aufgenommen am Öhedorf Sonntag 16.04 Uhr. Kriegt er dann auf die Ohren gefolgt von einer Sammlung aus einer Fernsehserie, wenn man es denn Serie nennen will. Filmserie würde eigentlich eher passen, weil die Dinger waren alle so in der Größenordnung etwa über eine Stunde lang. Ja, 1 Minute 40 aus der Theken Folge 10. Kriegt ihr dann auf die Ohren aus aktuellem Anlass. Ja, no. Das, ich plane ja so ein paar Sachen schon ein bisschen im Voraus. Also ja, so bis Jahresende größenordnungsmäßig habe ich schon eine ungefähre Idee, was ich an Musik deponieren könnte. Wobei, nein, stimmt nicht. Musik habe ich nur noch nächste Woche voll fertig rumliegen. Aber was ich so an Outros rumliegen lassen könnte. So, dann sage ich erstmal wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, ein Kommentar im compiblog.de, Kompott 285 Teil 1, eine Mail an compiblog@googlemail.com, ein Eintrag bei Google Plus, wo ihr mich drin erwähnt, damit ich es auch mitkriege, oder bei Twitter eine Erwähnung von @kompott. Fühlt euch gerne dazu eingeladen, da mal was zu tun. Die Anzahl Feedback hat sich in letzter Zeit mal wieder auf 0 reduziert. Sowas finde ich nicht lustig. Ich meine, solange es mir noch einigermaßen gut geht, ist mir das relativ gleichgültig. Wenn es das nicht mehr tut, wovon ich irgendwie davon ausgehe, dass das demnächst auch nochmal wieder der Fall sein könnte, dann habe ich da schon mehr mit zu kämpfen. So. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Up Ya Rock Ya und meiner selbst zusammengestellten Sammlung. Und bis zum nächsten Mal, was jetzt dann größenordnungsmäßig eventuell unter Umständen vielleicht eine Woche hin sein könnte, wenn da nichts dazwischen kommt.
This next one's called Up Ya Rock Ya. I'm sure you'll recognise the buzz beat. This is our last one. We're back on again at 6 o'clock. Come and join us for the last show. Don't forget to drink lots of beer. And there's whiskey up there. And there's nice chicken up there. So, get in the mix. See you in a bit.
My mother always talked to me a lot about the sky. She liked to watch the clouds in the day and the stars at night, especially the stars. We would play a game sometimes, a game called What's Beyond the Sky. We would imagine darkness or a blinding light or something else that we didn't know how to name. But of course, that was just a game. There's nothing beyond the sky. The sky just is, and it goes on and on. And we play all of our games beneath it. How do you let someone go? How do you understand that that's all right? That everything changes? How do you find a way for that to make you feel good about life instead of breaking your heart? The hardest thing you'll ever learn is how to say goodbye. I don't know what will happen next. I don't know what I'm going to be, what I'm going to learn. But what I do know is this. Life, all life, is about asking questions, not about knowing answers. It is wanting to see what's over the next hill that keeps us all going. We have to keep asking questions, wanting to understand. Even when we know we'll never find the answers, we have to keep on asking the questions.